Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zwar ist das Thema der heutigen Folge, wie nett ist die Metal-Szene? Und was wir damit meinen, ist vor allem, wie unsere Selbstwahrnehmung als Szene voller Solidarität mit Brothers and Sisters of Metal vielleicht mit der Realität clasht. Ob dieses alle halten zusammen, Metal-Fans sind netter als der Mainstream, irgendwie coolere Leute, ob das eigentlich so standhält. Wie wir auf das Thema gekommen sind, vielleicht können sich einige von euch das schon denken, die viel auf YouTube unterwegs sind oder im Internet was gelesen haben. Denn auch wir haben uns dann doch mal diese Doku vom Steuerung F, das ist ein Funk-YouTube-Format, angeguckt, die ja da ein Wespennest gestochen hat, was Zustände, sexuelle Belästigung zum Beispiel auf Metal-Festivals angeht und krasse Reaktionen provoziert hat von anderen YouTubern. Und einfach nochmal so eine große Diskussion aufgemacht hat. Ne? Wie sieht sich die Szene selber und was sind da vielleicht wirklich für Zustände? Stimmt das, was die Doku für eine These in den Raum gestellt hat? Stimmt das nicht? Ja. Wir wollen nicht nur darüber reden, aber das war für uns auch mal einfach ein Punkt, über das Thema nachzudenken.
Genau, wie du sagtest, wir könnten natürlich eine ganze Folge füllen damit, darüber zu diskutieren, aber wir wollen nicht die nächste Reaction einfach nur darstellen.
So cool sind wir nicht, dass wir Reactions machen.
Nee, und gleichzeitig können wir natürlich jetzt auch nicht mit der Empiriekeule kommen und sagen, wir machen jetzt den absoluten Reality-Check und sagen, so ist es nämlich wirklich. Das kriegen wir nicht hin. Das setzt Untersuchungen voraus, die, glaube ich, noch nie geleistet wurden.
Auch nicht von YouTubern, glaube ich.
Nee, ein bisschen Bauchgefühl gehört auch bei uns weiterhin dazu. Aber genau, nochmal Vogelperspektive, wie du gerade schon sagtest. Metal hat in sich, sag ich mal, ja immer den Ruf, wir haben das auch schon in der Heavy-Meta-Folge ja durchaus ausgewalzt, nicht nur den Ruf, um sich selbst zu kreisen, sondern das tut es, weil Metal-Fans unserer Wahrnehmung nach, und ich glaube, das hält jeder Überprüfung stand, schon in der breiten Masse das Gefühl haben, hey, die Metal-Szene ist sowas Wertvolles, sowas Besonderes, sowas Einzigartiges und besser als meinetwegen andere Subkulturen, auf jeden Fall besser als der Mainstream, wie auch immer man diese Großgruppen jetzt definiert. So Eckpfeiler dazu sehe ich halt, ne, das hört man immer wieder auch, wenn sich Leute auf Festivals oder so in einer Reportage umhören. Ja, wir sind wie eine große Familie, jeder, jede ist willkommen, egal wo er oder sie herkommt. Und man ist nett zueinander und auch wenn es nach außen hin gar nicht so scheint, wirklich solidarisch und sowas. Und da hat ja diese Steuerung F-Doku durchaus auch, wie du sagtest, einen Finger in eine Wunde gelegt und dem Ganzen mal einen Spiegel vorgehalten, der nicht so gemütlich war, ne?
Genau.
Die Steuerung F-Doku mit dem Titel Übergriffe und Nazi-Merch, was geht beim Metal? Hat natürlich auch schon berechtigterweise den Vorwurf, ein bisschen Sachen zusammenzuschmeißen, aber Martina, fass sie doch mal bitte ein bisschen zusammen.
Genau, wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Grundsätzlich geht es da um zwei große Themenkomplexe. Das eine ist das Thema sexuelle Belästigung auf Festivals, vor allem beim Crowdsurfen. Und das andere ist das Thema Grauzonenbands, Nazi-Bands im Black Metal. Und was für Merchandise oder auf Festivals dazu immer noch zu kaufen und zu finden ist und welche Bands dann halt auch noch eine Bühne gegeben wird. Die Grundthese ist eben, dass so nett, welcoming und bunt und gemeinschaftlich wie die Metal-Szene ist, ist sie vielleicht eigentlich doch nicht, weil es eben genug böse Unterströmungen vielleicht auch gibt oder blöde Menschen.
Ja, wie du sagst, das hat enorm ja tatsächlich nochmal zum Denken, zum Nachdenken, zum Reflektieren angeregt und auch erwähnt hast du schon viel, viele Reaktionen dazu, sei es in den Kommentarspalten oder von Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter, der sich auch bemüßigt gefühlt hat, dazu ausführlich zu reagieren. Nicht wirklich immer gut und richtig, ein paar valide Kritikpunkte, aber auf eine paternalistische Art und Weise, sorry für den deutlichen Kommentar, das hat uns sehr sauer aufgestoßen. Naja, jedenfalls, wie so oft, in der Mitte liegt die Wahrheit irgendwo, Plattitüde weiß ich. Aber ich würde halt schon mal die These aufstellen, doch im Vergleich zu einem irgendwie gearteten Mainstream ist die Metal-Szene in aller Regel solidarischer, freundlicher zueinander und hält mehr zusammen, was man nicht immer unkritisch betrachten muss, denn zusammenhalten heißt halt auch, möglicherweise sich gegen Nestbeschmutzer scheinbar zu wehren. Und das sehen wir ganz deutlich, ne?
Ja, also ich glaube, dass es nicht ganz so idealistisch ist, wie du das dir vorstellst oder wie viele das auch glauben möchten, weil einfach Orte, an denen viele alkoholisierte Männer sind, einfach nie so safe sind, wie sie es gerne wahrhaben möchten.
Aber das sage ich ja gar nicht. Nee. Ich sage nicht, dass die Szene ein absoluter Safe Space oder irgendetwas sei. Vollkommen d'accord. Übergriffe finden statt. Es ist ungemütlich für marginalisierte Menschen ganz oft und sowas.
Und für Frauen auch, nicht?
Ja, würde ich tatsächlich in diesem Zusammenhang mit darunter subsumieren, weil Frauen ein Minderheitsteil sind und marginalisiert ist jetzt heftig. Also
50% der Weltbevölkerung.
Ja, aber in der Szene nicht.
Ja, leider. Ne?
Und deswegen ist es ja schon, ja, brauche ich nicht zu erklären, glaube ich. Ja, das ist definitiv ein Punkt und davor sollte man auf gar keinen Fall die Augen verschließen. Und dennoch glaube ich, dass viele Punkte, die man in der Gesamtbevölkerung sieht, nicht ganz so krass sind wie im Metal. Und ich habe eine relativ einfache Vermutung.
Ja, das hätte ich dich gerade fragen wollen, warum du das glaubst.
Natürlich irgendwie eigene Erfahrung, die das so zeigt. Da kommen wir später nochmal drauf. Auch wenn die anekdotisch bleibt. Aber wir sind ja nun VerfechterInnen der These, Metal ist nicht zuletzt eine Kultur der AußenseiterInnen, der Nerds, derjenigen, die sich von Mainstream nicht verstanden fühlen und sich bewusst abgrenzen wollen. Und diese bewusste Abgrenzung nach außen funktioniert ja im Grunde nur, wenn man sich nach innen solidarisiert. Und das erleben wir ganz oft auch explizit, meinetwegen in selbstreferenziellen Songs. Wir Metal, große weltweite Community und besser als die anderen Doofen da draußen, so ungefähr.
Ja, aber ich finde gerade, da ist das Problem. Also einerseits klar, diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Bedrohung oder Ablehnung von außen sorgt natürlich dafür, dass eine In-Group sich zusammenschweißt. Und ich glaube, das ist auch, was Menschen, die meisten eher irgendwie, die vielleicht als Außenseiterin oder Außenseiter in die Szene gekommen sind, ja auch dieses Gefühl von Aufgenommenheit vermittelt hat. Hm. Aber dieses Wir gegen die da draußen kann eben auch gerade dazu führen, dass unangenehme Sachen in der Szene nicht ordentlich gemanagt werden und eben ja so Reaktionen, wie wir die jetzt bei YouTube ja eben auch gesehen haben, provozieren. Und dazu gibt es tatsächlich auch eine These, die ist aus den frühen 2000ern. Das ist ein Aufsatz, den finde ich ganz interessant, der passt, finde ich, nämlich hier wunderbar. Das sind die 5 Geek Social Fallacies. Ich finde das Wort Fallacy schwierig zu übersetzen, aber es sind quasi
Trugschlüsse?
Ja, genau, so Annahmen, die nicht stimmen. Also so 5 Dinge, die Geeks und Nerds, also so Außenseiterpersonen über sich denken, die nicht unbedingt stimmen. Und da sind relativ viele Sachen drin, eben dieses, wie mit Nestbeschmutzern umgegangen wird. Wenn sich ein Freundeskreis oder eine Gruppe von Außenseitern zusammentut, dass die dann denken, wir müssen alles zusammen machen. Alle in unserem Kreis müssen gut sein, weil die da draußen sind ja böse. Und deswegen können wir niemanden irgendwie, der vielleicht was Blödes gemacht hat, ausschließen oder mit dem darüber reden oder so, sondern müssen einfach die ganze Zeit, egal was passiert, zusammenhalten.
Mhm.
Und es ist natürlich einerseits gut und schön, aber es kommt dann eben der Punkt, wenn dann mal jemand was Blödes macht, was wirklich blöd ist, dass dann da nicht richtig mit umgegangen wird.
Ja, dem würde ich total zustimmen an der Stelle, ne? Denn das ist genau der Punkt. Das ist der Negativaspekt dieses übertriebenen Zusammenhalts, den viele Leute propagieren, dass eben Leute, die ernsthaft Scheiße bauen, dann keine Konsequenzen zu spüren haben. Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr stramme These angesichts dessen, dass Leute wie John Schaffer nach dem Sturm aufs Kapitol selbstverständlich aus der Szene gekickt
wurden. Ja, auch andere Leute. Also ich habe es auch schon auf Festivals und Konzerten erlebt, dass Leute, die sich scheiße benommen haben, auch einfach mal was zu hören bekommen haben.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht so, dass es überhaupt keine Selbstreinigungskräfte gibt.
Nein, richtig.
Das ist eher so auf so einer systematischen, auf so einer übergeordneten Ebene. Und als Erklärung für diesen Steuerung F Shitstorm oder Reaction-Shitstorm eher zu sehen.
Ja, so Shitstorm fand ich, war das jetzt nicht unbedingt. Denn es gab durchaus viele Stimmen, die auch gesagt haben, ja, danke, dass ihr einfach mal diesen Finger in die Wunde legt. Der ist notwendig. Und die ganzen Themen, die da drin waren, also vielleicht jetzt mit Übergriffigkeiten, war, glaube ich, ein bisschen neuer. Das ist ein bisschen weißer Fleck im Sinne der Szenebeobachtung. Aber natürlich diese ganze Rechtsoffenheit irgendwo von MerchverkäuferInnen und
Das war alles ja leider nichts Neues.
Also. Nee, genau. Das, finde ich, war keine Überraschung. Es war auch der schwächere Teil dieser ja, Doku.
Da musste ja auch so viel erklärt werden und dass sie dann die ganzen norwegischen Scheißgeschichten da nochmal neu aufdröseln mussten, weil das natürlich die ZuschauerInnen einfach gar nicht kannten. Dadurch wurde der Teil schwieriger.
Das Format richtet sich ja auch an unter 30-Jährige auf jeden Fall. Ne? Das ist ja wirklich für Leute, die vielleicht auch gar keine Berührungspunkte bisher mit Metal-Kultur hatten. Natürlich musst du da etwas übererklären. Ja.
Was ich aber gerade eben noch für einen Gedanken hatte, ne, zu diesem Thema Geek Fallacies, Außenseitertum. Ist Metal denn überhaupt noch eine Außenseiter-Szene?
Ja, weniger sicherlich als in den 90ern oder 80ern, das würde ich schon sagen. Aber dennoch bleibt es ja mit einer gewissen Abgrenzung nach außen, optischer Natur, mit einer Musik, die nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist, definitiv eine Nische, die sich weiter an den Mainstream angenähert hat oder sich der Mainstream auch weiter an den Metal angenähert hat und definitiv nicht mehr so krass provoziert. Aber in dem Zusammenhang fand ich nochmal ganz interessant, auch das natürlich ein relativ anekdotisches Ding. Im Vice Magazine ist vor einigen Jahren nochmal ein Artikel von Kim Kelly, die wir ja sehr schätzen, eine Journalistin aus den USA, erschienen, der besagte oder der die Geschichte erzählt hat von zwei jungen Leuten aus einer Native American Community, die ein College besuchen wollten, um zu gucken, ob sie da ihre Ausbildung fortsetzen und in voller Metal-Montur aufgekommen sind. Und die wurden aufgrund eines Anrufs einer besorgten Mutter dann von der Polizei angehalten, aufgehalten und konnten diese College-Tour nicht machen. Und so die These, die Kim Kelly da verfolgte, auch 2018 kann Metal immer noch schockieren. Ja, anekdotisch, aber weiß ich nicht.
In den USA vielleicht auch noch mehr und vermutlich ist da dann auch noch eine Form von Rassismus dann auch noch mit da drin. Ich denke mal, so generell ist Metal vermutlich so wie ganz viele so Nerdkultur, natürlich mehr im Mainstream, weil Nerdkultur an sich einfach sich viel, viel mehr mit dem Mainstream gemischt hat. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Aber ja, ich glaube, so mit der ganzen Zeichenkultur vom Metal, diesem Bedrohlichen, dem Provokanten, natürlich hat es trotzdem eine Anziehungskraft für Menschen, die sich als AußenseiterInnen fühlen. Das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich kommen dann auch schon wieder diese ganzen Fallacies in Gang, weil sobald du zumindest denkst, dass du jetzt Teil einer Außenseiterkultur bist, die gegen irgendjemanden gegen ist, fängst du an, diese sozialen Mechanismen einfach zu transportieren.
Ja.
Transportieren ist das falsche Wort. Was heißt mitzumachen, auszuleben, was auch immer.
Okay.
Ja. Womit wir ja angefangen haben, ist die These der Nettigkeit.
Ja.
Vielleicht können wir das nochmal anders beleuchten. Was zählt unter nett in der Metal-Szene, Nettigkeit?
Das ist in jedem Fall, was ich so sehe, ein freundlicher, willkommen heißender Umgangston sozusagen. Dass du nicht stundenlang beäugt wirst, sobald du, ne, immer das der Disclaimer, sobald du nach außen zeigst, die Szene-Kodizes soweit verstanden zu haben. Sobald du selbst jemand bist, der oder die ein Metal-Shirt trägt oder, keine Ahnung, andere sonstige sichtbare Zeichen hat, auf dem Konzert ist, in einem Raum, in einem Zusammenhang, der klar erkennbar ist, du gehörst dieser Szene an. Ne? Es geht jetzt nicht darum, wie der Einstieg in die Szene ist, das ist ein anderer Punkt, aber wenn du erkennbar Teil der Szene bist, wirst du vielfach ja willkommener geheißen, sag ich mal, als in anderen Punkten. Und ich finde, da gibt es schon durchaus Vergleichsmöglichkeiten. Ich finde ja immer, das wirklich so komplett singulär zu betrachten, schwieriger. Zumindest jetzt irgendwie so in Fußball-Subkultur. Da bist du vielleicht strenger beäugt oder in gerade politischen Zusammenhängen.
Ist das bei Fußball so tatsächlich? Also ich bin beim Fußball immer ja eh in so einer, mir ist ganz klar, dass ich mich nicht gut genug mit dem Spiel auskenne und total dazu gehören Rolle. Aber wie hast du das erlebt? So?
Zumindest jetzt mal in ausgewählteren oder in Inner Circle Fußball-Fankreisen, Ultrakultur bin ich jetzt selbst nicht so drin, aber dass du da viel länger auch so Initiationen durchlaufen musst, bis du voll akzeptiert bist und nicht sofort gleich reingeholt wirst, weil du auch Unterwanderung meinetwegen fürchtest. Klar. Gerade auch so in politischen Kreisen wird viel mehr so auf Background-Checks oder irgendwas geachtet. So, ne, ich vereinfache das jetzt alles. Das wird nicht für jede Fanszene oder jede Teilkultur da zutreffen. Aber ich glaube, dass sowas alles bei Metal ja einfach mal keine Rolle spielt. Ne? Auch gerade, weil sich Metal oft noch so unpolitisch gibt, ist das nicht so der Punkt, über den man dann sofort streiten will, sondern sagt, hey, du hörst auch Metal. Ne?
Du musst bei Metal ja auch nicht so viel leisten. Also ne, beim Fußball, als Fußball-Ultra musst du Choreos organisieren, die politisch irgendwie einbringen, eventuell irgendwie Aktionen gegen andere Gruppen oder sowas machen. Da ist ja voll viel krasse Action. Als Metallerin oder Metaller musst du einfach nur eine gute Zeit auf dem Konzert haben. So, da ist es klar, dass man keinen Background-Check braucht. Mhm.
Ja, du musst Bier trinken auch. Ne? Wenn du das nicht tust, kriegst du vielleicht was zu hören oder dumme Sprüche ab.
Ja, okay. Ich muss aber auch sagen, also ich persönlich, ich habe da nochmal zurückgedacht. Ich habe nie so ein, oh, das ist das T-Shirt, nenn mir drei Songs von der Band, Moment, glaube ich, erlebt. Mhm. Ne? Also auch nicht, als ich noch Teenager war. Da habe ich mich immer sehr gut aufgenommen gefühlt. Mir ist aber eingefallen, dass ich selber mal das Arschloch war, das andere Leute als nicht true genug eingeschätzt hat. Ja.
Oh, hau raus.
Das ist eine Geschichte, ich glaube, da war ich so Anfang 20, ich glaube, das war irgendwie 2003 oder 2005 auf so einem Wacken. Da hatte eine damalige Freundin einen neuen Partner und ihren Ex, der war dann halt komplett akzeptiert, alles gut. Der neue Freund, den haben wir aber so richtig gedisst, weil wir den, der kam dann, glaube ich, mit so einer weißen Hose und einem niegelnagelneuen Hammerfall-Shirt an. Und das ging gar nicht. Also es war eigentlich im Nachhinein richtig, richtig arschig. Vor allem gegenüber der Freundin, weißt du, das war ja eine Freundin aus unserer Gruppe und stell dir mal vor, du kommst mit deinem neuen Partner oder deiner Partnerin irgendwo an und die Leute sagen, ja, was ist das denn für ein Freak, der hat die falsche Hose an, der ist untrue, so, also das war richtig, richtig scheiße und ich meine, wir waren keine Teenager, wir waren wirklich Anfang 20.
Aber auch das wieder der Punkt, der hat sich ja offensichtlich nicht als tief genug in der Szene präsentiert.
Der hat
ne?
sich aber extra, der ist mit auf Wacken gefahren, das war ja auch so ein richtiges Schlechtwetterwacken, glaube ich. Und der hat sich ein T-Shirt gekauft. Ich glaube, der hat sich sogar wirklich für die Musik interessiert und fand das gut und war voll begeistert und ist über seine Freundin da reingekommen. Aber für uns war der komplett unten durch. Ich glaube, das schwang auch mit, dass der noch relativ jung war, dass der sich nicht aussah, wie wir uns so auch vom Typen her so ein Metal-Typen vorgestellt haben und das war, ja, also eigentlich richtig scheiße.
Nee, ich will das ja auch gar nicht schönreden, dass man Leuten ans Bein pinkelt, weil sie nicht den hohen Szene-Standards standhalten, aber worauf ich hinaus wollte, gesetzt dem Fall, du entsprichst den Anforderungen, die Szene, so diffus sie auch sein mögen, die Szene an dich hat,
ja.
Wirst du meiner Wahrnehmung nach schon wirklich sehr schnell willkommen aufgenommen, wirst nicht groß gejudged. Ja, vielleicht nochmal irgendwie, du trägst ein T-Shirt von einer Band, die ich nicht mag oder so, dass man darüber diskutiert. Aber ich habe auch nochmal zurückgedacht, ne, wir sind ja auch immer wieder gut mit persönlichen Erlebnissen. Und wo hatte man mal positive oder negative Erfahrungen mit? Man betritt einen Szeneraum, sag ich mal, und fühlt sich willkommen oder nicht willkommen. Und ich habe mich, glaube ich, nur nicht willkommen gefühlt, was heißt nicht willkommen, aber beäugt, ja, oder ein bisschen kritischer betrachtet, als ich noch echt selber so ein totaler Frischling war, mit so halblangen Haaren, mit auch gerade so frisch neu gekauften T-Shirts oder so. Und erkennbar musste ich noch meine Sporen verdienen und so weiter. Da gab es mal so vielleicht ein paar Sprüche.
Ja, aber ist das nicht blöd? Ja, anstatt, dass man denkt, oh cool, da kommt der junge Typ, der möchte sich die Haare lang wachsen lassen, sieht gerade echt scheiße aus, weil er sich versucht, die Haare lang wachsen zu lassen und hat sich extra ein T-Shirt gekauft. Eigentlich sollte man gerade solche Leute doch willkommen heißen.
Ja, natürlich ist das blöd und ich habe das auch vielleicht einmal erlebt. Ne? Wie gesagt, ich habe da drüber nachgedacht und sonst eher immer Fälle gehabt, okay, man ist meinetwegen auf einer Veranstaltung irgendwo anders, auf einem Festival, auf dem man noch nicht war, hat eine Anreiseschlange oder ist irgendwo an einem Bahnhof oder so und sieht so, hey, da sind Leute auch auf dem Weg zur gleichen Veranstaltung. Mhm. Dann nickt man einander freundlich zu, hey, habt ihr auch den gleichen Weg? Erstmal anstoßen, Prost, ja, und man kommt ins Gespräch.
Ja, das stimmt. Hast du denn mal auch ein Erlebnis gehabt, wo du selber der nicht nette Typ warst, also was so diese Ausgrenzungssachen angeht?
Also Sprüche habe ich bestimmt mal gedrückt, als meine Haare endlich so lang waren, dass ich mich dafür nicht mehr geschämt habe. Ja, kann ich nicht leugnen oder kann ich auch nicht ausschließen, sage ich mal so, ohne dass ich es jetzt noch benennen könnte. Okay. Nee, ich glaube, grundsätzlich habe ich dann auch gesagt, also spätestens ab einer bestimmten Reife, die irgendwann ja einsetzt, hey, cool, dass du auch mit dabei bist oder so. Ja, natürlich setzt das nicht basale Regeln des höflichen Miteinanders außer Kraft. Ich meine, so eine typische Situation, man ist auf einem Festival, sitzt da unterm Pavillon und dann kommt irgendjemand dazu, sucht seine Leute und man sagt aber, ey, kannst auch hier bleiben, nimm dir ein Bier. So, und dann kommt man ins Gespräch. Wenn der dann eigentlich nur irgendwie Leute beleidigt und rumfurzt oder so, dann sagt man auch, ey, vielleicht trinkst du dein Bier doch besser woanders. Ja.
Ich finde es gerade, also man muss vielleicht auch nochmal hier ein bisschen das alles ins Verhältnis setzen. Ne? Wir haben eben die Folge angefangen mit dem Thema sexuelle Belästigung und Nazi-Bands und jetzt sind wir dabei, darüber zu reden, ob Leute furzen oder die Haarlänge richtig ist.
Naja, es geht um die Frage, wie nett ist die Metal-Szene?
Ja, genau. Und selbst versus Fremdwahrnehmung. Ne? Wie willkommen zu heißen, nimmt sich die Szene selbst wahr versus wie ist sie wirklich oder wie viele Arschlöcher gibt es halt auch einfach wirklich in der Szene.
Was hast du denn noch für Erlebnisse, wo du sagst, okay, da hast du dich besonders willkommen oder besonders unwillkommen gefühlt?
Willkommen, glaube ich, auch wirklich so dieses, was du eben sagtest, dieses Festivalfahrgefühl. Also früher, als ich noch auf Festivals gefahren bin, ne, damals auch mit so Mädelsgruppen waren wir dann teilweise ja unterwegs und noch super jung. Sobald man da war, die ersten Leute in den schwarzen T-Shirts gesehen hat, war man gleich total happy und es war immer so ein, ach ja, ihr fahrt auch da und dahin. Unwillkommen habe ich mich auch auf Festivals gefühlt später. Das war ja der Grund, warum ich dann irgendwann nicht mehr nach Wacken gefahren bin, weil ich keine Lust auf irgendwelche Leute, die einem auf dem Zeltplatz aufhalten und ey, zeig deine Titten rufen. Das hat mich ja damals auch relativ geschockt, das auf Wacken so zu erleben, weil ich das so nicht kannte.
Und auch nicht erwartet hast, nee, ne? Weil man ja wirklich mit diesem, ey, in der Szene ist eigentlich alles in Ordnung, da passiert einem nichts, mit dieser Einstellung ranging, ne?
Ja, und auch mit der Einstellung, auf dem Festival kannst du rumlaufen, wie du möchtest. Es sollte eigentlich so sein, dass egal, was du anhast, dass du nicht angeblatscht wärst, egal ob du jetzt ein Zelt-T-Shirt oder irgendwie so ein Top oder sowas anhast.
Ja.
Ja. Unwillkommen, ich weiß nicht, war das 2003, habe ich da Immortal, als die noch ein bisschen böser waren, irgendwann in so einer Nachmittagsshow auf dem Wacken gesehen und alle Leute haben nur die mit verschränkten Armen und Sonnenbrille geguckt und ich damals, glaube ich, irgendwie mit irgendeinem Power-Metal-T-Shirt und ich hätte gerne dazu mich bewegt und kam mir blöd vor. Das ist jetzt so Kleinkram, aber so sonst, mir fallen jetzt nicht so ganz krasse Ablehnungsmomente ein von nicht true genug, so, wenn man es das sieht. Und ich muss auch sagen, sich außer so blöden Sprüchen auf Festivals, was jetzt wirklich, wirklich arschige Sachen angeht, ne, in Sachen sexuelle Belästigung, habe ich persönlich nichts erlebt, außer, wie gesagt, schon mal Sprüche und Leute, die sich blöd verhalten haben oder von Leuten, wovon erzählt wurde, ist mit irgendwelchen Frauen scheiße umgegangen oder aber an mir selber zum Glück nichts. Aber das heißt nicht, dass es nicht x-mal auf Festivals vorgekommen ist für andere Menschen.
Ja, diese Geschichte Grabbeln beim Crowdsurfen, die hat mich, ich will nicht sagen schockiert, weil es ist leider irgendwo doch erwartbar, aber ein Stück weit doch auch aus meiner Szeneverklärung rausgerissen, denn es geht jetzt nicht darum, mal irgendwie den Arsch anzupacken, sondern die Beispiele waren dann, dass tatsächlich irgendwie Finger an den Geschlechtsteilen richtig massiv dran waren und sowas alles. Und es hat nicht so lange gebraucht, bis die Steuerung F-Redakteurin da Leute gefunden haben, die solche Beispiele erzählen konnten, ne? Wenn sie mal explizit gefragt haben.
Ja, das wundert mich alles wirklich überhaupt nicht. Also ich meine, ich bin in meinem Leben wirklich selten gecrowdsurft und ich hatte immer irgendwie eine Jeans an und ja, dann hast du halt die Hände am Arsch, aber das, ich sag dir auch echt so lange her, das ist ja der Punkt, da fasst man einen Menschen ja halt an, um ihn irgendwie da über die Leute zu tragen, so oder am Rücken. Aber alles andere, ja, so kann ich mir absolut vorstellen. Und ich denke mal, das ist auch schlimmer geworden über die Jahre mit mehr Frauenanteilen, mehr Frauen, die crowdsurfen und mehr Arschlöchern einfach auch unter den Fans.
Warum glaubst du denn, dass es mehr Arschlöcher unter den Fans gibt?
Weil die Menschenmengen einfach größer werden und davon wird auch der Arschlochanteil größer.
Wird der Anteil größer oder wird einfach nur die Anzahl größer?
Beides, glaube ich.
Also,
das haben wir ja auch in anderen Hinsichten auf Festivals erlebt, ne, dass der Anteil der Leute, die wirklich nur zum Saufen und sich daneben benehmen, da sind, größer ist. Und die eben glauben, Festival ist ein normfreier Raum, in dem du alles rauslassen kannst, wie so ein Tier. Und niemand das kontrolliert, dass du dich einfach scheiße benimmst.
Ja.
Und früher war ein Festival noch, früher klingt, als ob man jetzt uralt ist, aber ich denke mal so, bevor Metal diesen riesigen Boom erlebt hat, also vor den mittleren Nullerjahren, waren einfach mehr Leute da, die wirklich die Musik nur hören wollten.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass bei kleineren Kreisen tatsächlich auch nochmal so diese soziale Kontrollmechanismus irgendwie ein bisschen größer ist und dass es entfesselter ist, also ohne jetzt ernsthafte Übergriffe selber gesehen zu haben oder davon gehört zu haben, aber ich habe es jetzt auch einfach mal dieses Jahr wieder beim Rockharz gesehen, der Besucheranteil ist gestiegen und klar, auch das konnte ich nicht jetzt total in Zahlen verifizieren, aber der Anteil an solchen Clowns, die sich dahin bewegen, offensichtlich mit wenig Interesse an Musik oder an Szene oder sonst wie, sondern ich bin zum Saufen und Quatsch machen da, war mir auch aufgefallen, dass der wahrscheinlich angestiegen ist.
Ich glaube auch nicht, dass es einen riesigen Anteil von Menschen gibt, die auf Festivals wirklich so ein super schlimmes Verhalten an den Tag legen. Ich muss auch dran denken, als wir haben ja auch schon viel zu Frauen in der Metal-Szene gesprochen. Wir haben ja auch mit Afra von Metal 1 dazu gesprochen, die auch ein sehr positives Bild von der Szene hatte und wenig blöde Sachen erlebt hat, soweit ich mich jetzt an das Gespräch erinnere. Es ist halt ein Teil von wirklich beschissenen Menschen da, aber er ist, glaube ich, nicht riesengroß, zum Glück. Und es ist nur eben so, dass es Unsinn wäre, die Szene als ein Safe Space zu bezeichnen, wo es solche Leute gar nicht gibt. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt solche Leute in der Szene, weil es sie überall gibt. Und sie steigen immer da, wo viele Männer viel Alkohol trinken, ist die Gefahr, dass solche Leute ihr beschissenes Verhalten raushängen lassen, halt immer besonders hoch. Und deswegen, natürlich ist es auch im Metal so. Aber es sind trotzdem, denke ich mal, nicht allzu viele. Weil jetzt, wo ich auch nochmal drüber nachdenke, ich kenne auch genug Geschichten von super besoffenen Frauen, die auf über Festivals gelaufen sind, irgendwo zusammengebrochen sind und denen nichts passiert ist, außer dass ihnen irgendwie ein Haufen fröhlicher Typen gefragt haben, ey, wo musst du denn hin? Ja, hier, wir bringen dich zu deinem Lager und sie da irgendwie zu ihren FreundInnen zurückgebracht haben. Ne? Solche Geschichten kenne ich auch zu Genüge.
Das ist tatsächlich auch, wenn man mich jetzt fragt, was passiert in den allermeisten Fällen, wenn irgendwo eine hilflose Person auf einem Festival zusammengebrochen ist oder selbst auch beim fucking Crowdsurfen runterfällt, beim Pogen runterfällt und so weiter, dass dann in aller Regel, und das ist nichts, wo man jetzt der Metal-Szene einen Heiligenschein aufsetzen sollte, das ist basales, richtiges Menschenverhalten, dass man dieser Person hilft, dass man ihr hochhilft, dass man sie fragt mindestens, kann ich dir helfen, kann ich dich zurück zu deinem Lager bringen. Das habe ich auch mal gemacht mit einer wirklich verwirrten, hilflos besoffenen Frau, irgendwie mit einem anderen wildfremden Typen haben wir die dann irgendwie zu ihrem Lager wieder begleitet und ich will dafür jetzt überhaupt keinen Orden, das ist einfach absolut basales menschliches Verhalten und das sollte die Regel sein. Aber ich finde, das erlebt man auch und niemand brüstet sich jetzt da groß mit, das zu tun, weil es absolut selbstverständlich sein sollte.
Ja, ich finde es halt auch super schwierig, so verallgemeinernde oder generell Aussagen zu treffen. Und ich finde jetzt auch so diese ganze Folge schwierig zu handeln, weil wir zwischen diesem wirklich krassen Thema sexuelle Belästigung und diesen allgemeinen Nettigkeit, Umgangsform, Willkommensgeist der Szene so die ganze Zeit so hin und her manövrieren müssen.
Das in einen Topf zu schmeißen, ist sicherlich ein bisschen schwierig. Ich wollte dich nochmal eine Sache fragen, und zwar, dass es jetzt mehr vielleicht drüber geredet wird, über auch Übergriffe, sag ich mal im Allgemeinen, und menschliche Verfehlungen. Ist das nicht vielleicht, es klingt nach einer Suggestivfrage, aber wie weit hängt das auch mit gesteigerter Aufmerksamkeit, größerer Awareness und MeToo und hast du nicht gesehen zusammen?
Natürlich. Also das ist ja die Grundidee von der MeToo-Bewegung damals gewesen, dass man über solche Sachen redet. Und das Internet natürlich als super wirksames Vehikel, um über sowas zu sprechen, um über sowas auch in einem geschützten Raum zu sprechen, in dem du auch eine Anonymität bewahren kannst. Und wo viel, viel, viel mehr Leute über Sachen sprechen können. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da war das Einzige, wo die Szene diskutiert hat, waren die Leserbriefsektionen in der Rockart.
Ja.
Da hat alle 5 Jahre meine Frau hingeschrieben vielleicht. Ja. Also nicht ganz so selten. Und das Thema, also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das mal aufkam. Da hat man immerhin über Sexismus bei Manowar gesprochen. Props zur Rockart-Leserschaft 1999. Das war ein Thema. Und da haben auch viele, viele Männer sich gegen ausgesprochen.
Ach echt? Krass.
Ja, aber die Themen, die man heutzutage im Internet bespricht oder die auch auf Foren, ich tue jetzt so, als ob Foren kein Internet wären, aber die man auf Social Media oder vielleicht auch noch in anderen Plattformen bespricht, ist halt nochmal was anderes. Und zum Glück.
Ja, das wirklich mal zu thematisieren, auch Dinge, die man früher als selbstverständlich wahrgenommen hätte, wie, dann wirst du halt irgendwie blöd angequatscht oder kriegst einen Spruch oder ne, dieses klassische Schuldumkehr, hast dir auch einen kurzen Rock angezogen, das ist klar, dass da irgendjemand glotzt, grapscht, blöde Sprüche drückt oder so, dass sowas heutzutage problematisiert wird, ist ja einfach nur gut und richtig.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, da gibt es auch viel Positiventwicklung, denke ich mal. Also es wird mehr darüber gesprochen, es gibt auch mehr Frauen vielleicht in der Szene, mehr Leute, die sich untereinander solidarisieren. Nur leider eben auch einen größeren Anteil an Besuffskis in Einhornkostümen. Oder einfach Leute, es müssen ja gar nicht mal Besuffskis in Einhornkostümen sein. Ich glaube, die Leute, die in der Menschenmenge einer Frau beim Crowdsurfen unter den Rock krabbeln, da können sich alle möglichen Sorten von Männern hinter verstecken.
Ja, das ist auch unmöglich rauszufinden, ja, wenn das nicht zu einer Anzeige kommt. Und das ist ja auch immer die Sache mit allen möglichen Zahlen, die erhoben werden. Das war auch Bestandteil der Steuerung F-Doku, wo dann mal Metal-Festivals mit anderen Festivals und deren Polizeistatistiken, Übergriffe, Vergewaltigung und so weiter verglichen wurden. Das war irgendwie sehr relativ dünn. Das hat dann der Parabelritter kritisiert. Dann haben die Steuerung F-Leute nochmal das Ganze aufgedröselt und mit einem Kriminologen gegengecheckt. Und am Ende kommt raus, es ist statistisch nicht signifikant, ob da mehr oder weniger passiert. Ich habe an der Stelle nochmal geguckt, auch das natürlich mega Äpfel mit Birnen, dass bei einem einzigen Oktoberfest in diesem Jahr, natürlich mit ungefähr 10-mal so vielen BesucherInnen wie Festivals in 10 Jahren, aber dass da einfach auch mal ein Vielfaches an Sexualdelikten und Vergewaltigungen stattfindet, über gerade mal 18 Tage, wo man jetzt 10 Jahre Festival natürlich in dem Bereich 40, 50 Tage gehen würde. Aber auch das, ne, da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Das hinkt einfach per se.
Ich bin auch keine Statistikerin. Ich glaube aber auch beim Oktoberfest, da geht es ja wirklich nur ums Saufen. Und ich glaube, das triggert noch viel, viel mehr Arschlochverhalten als ein Festival, wo es auch noch ums Musikhören geht vielleicht.
Ja, das denke ich auch.
Oh, ja.
Vergleich mit anderen Subkulturen übrigens nochmal, ganz kurz. Vergleich mit anderen Subkulturen. Natürlich findet man, wenn man danach sucht, are metal people nicer than people from the mainstream und so weiter, findet man natürlich Reddit-Diskussionen und Gefälligkeitsartikel, die von Metal-Zeitungen aufgegriffen werden, sozusagen. Hey, wir haben da eine Studie, die unsere Sprache spricht, und da wird dann daraus ersichtlich, dass Metal-Fans zum Beispiel gemäß einer Studie beim UK Mirror diejenigen sind, die die geringste Wahrscheinlichkeit haben, ihren Partner oder ihre Partnerin zu betrügen. 2% im Vergleich dazu Jazz mit 19%.
Ja gut, aber der Mirror ist jetzt auch eine Trash-Zeitung, ne?
Ja, natürlich.
Und das hat ja gar nichts damit zu tun, wie sich Leute auf dem Festival verhalten.
Absolut. Nee, ich meine es auch, ne? Ich meine es in dem Sinne, wenn du danach recherchierst, findest du das, was Metal-Zeitungen gerne aufgreifen, weil es das Narrativ unterstützt, Metal sei so eine nette Subkultur.
Ja, ich möchte gleich noch wissen, wie die anderen Musikrichtungen in Sachen Seitensprungpotenzial abgeschnitten haben, aber
kann ich dir jetzt sagen, ja?
Ja, aber was immer, ich wollte meinen Gedanken noch zu Ende bringen. Ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wie der Metal-Fan an sich, wenn er halt zur Arbeit geht, wenn er zu Hause seine Platten hört oder wenn er irgendwas anderes macht, sich verhält, versus in der Horde auf dem Festival und so. Und das generell da auch immer wieder natürlich reinspielt in diesen ganzen Metal-Fans sind glücklicher, leben länger und
Leben länger, bist du sicher?
Ich glaube nicht.
Dem würde ich widersprechen, allein wegen Alkoholkonsum.
Ich bin mir
so
sicher, es gibt auch eine Studie, die sagt, Metal-Fans sind ausgeglichener, leben länger, haben bessere Zähne, laufen schneller, was auch immer was. Also diesen typischen Studien, guck mal, wie gut Metal-Fans sind, dass da immer reinspielt.
Ja.
Dieser Clash zwischen, oh, das sind eigentlich ganz normale Typen und oh, die sehen so böse aus. Und dass man deswegen immer das irgendwie als, oho, so sind also Metal-Fans mitbewertet.
Ja,
und
das meine
nicht nur an sich eine normale statistische Aussage trifft.
Das meine ich, ne? Also nicht nur auch, dass das Metal-Zeitungen aufgreifen und sagen, hey, guck mal hier, wir haben noch einen Beleg dafür, dass wir so nette Leute sind, sondern auch, weil es ja so ein Kontrastprogramm zwischen dem nach außen hin bösen, abnormen, Gesellschaftsform verachtenden Metal-Fan und irgendwelche Studien, wie sehr sie jetzt stichhaltig sein mögen, das wirft so einen krassen Kontrast auf und deswegen ist es so gefundenes Fressen auch für Yellow Press.
Ja, ich glaube, das ist auch in ganz vielen Zeitungen, ich glaube, das kommt auch bei Spiegel Online, wird das auch aufgegriffen.
Ja. Soll ich jetzt nochmal diese Seitensprungstatistiken ganz kurz?
Ja,
also ich fange mal unten an. Metal mit nur 2%, danach Indie.
Wer hat diese Studie denn eigentlich erhoben?
Keine Ahnung. Wir verlinken das nochmal.
Ja, ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es war ein Seitensprungportal.
Ach ja, okay. Muss man auch fragen eigentlich, hast du recht. Gut, okay. Also Metal-Fans sind dann die schlechteste Zielgruppe für ein Seitensprungportal mit 2%. Dann kommen Indie-Fans mit 3%. Electronica mit 4, Rock and Roll mit 5, Reggae mit 5, Blues mit 6, Classical Music mit 8% schon.
Okay, das wundert mich.
Rap mit 9 und jetzt kommt ein kleiner Sprung. Country mit 12.
Oh Gott. Ja, die singen ja auch immer über ihre Probleme mit ihrer Frau.
Genau, dann Pop mit 13, Salsa mit 14. Ja, ich wusste gar nicht, dass Salsa-Fans so.
Ja, aber gut. Das sind die Leute im Salsa-Tanzchor.
So. Meinst du, weil die eh schon so versext tanzen?
Nein, oder weiß ich nicht, ich kenne keine Salsa-Fans, ich möchte sie auch nicht beleidigen.
Naja, und dann Jazz mit 19, aber das fällt mir eigentlich auch schwer, mir vorzustellen.
Die hören also Smooth Jazz, ist das nicht so Pornomusik?
Ich habe zu wenig Ahnung, wir werden keine Jazz-Folge machen. So, nochmal kurz zurück, wollen wir noch über Internet-Umgangston sprechen? Steht hier noch auf der Liste?
Ja, aber weiß ich nicht. Ich habe so meine Vorstellung auch so von früher TM, als ich noch auf Foren und aktiv war, vor langer Zeit, hatte ich immer das Gefühl, dass auf Metal-Foren Leute sehr viel in ganzen Sätzen geschrieben haben und das eigentlich immer ein ganz netter Umgangston ist.
Hm.
Ich weiß nicht, wie das eigentlich so mit Metal-Social Media so ist. Gibt es da viel Gepöbele und so? Ich glaube, da bist du mehr unterwegs.
Ja, nein. Also ich glaube, was viel, viel im Metal noch vorhanden ist an Menschen, die sich so gerne als Edgelords begreifen,
ja,
und die einerseits zum Beispiel so Teufelsadvokat spielen.
Mm.
Sag mal, ob Teufelsadvokat? Devil's Advocate, was auch immer.
Advocatus Diaboli.
Danke sehr. Die entweder sowas spielen und dann eine möglichst edgy Haltung verkörpern. Aber zum Beispiel jetzt bei den Metal 1 Info-Kommentaren, das ist jetzt auch natürlich nicht eine super lebendige Community, aber die meisten Kommentare sind recht fair und ausgeglichen und interessiert und manchmal natürlich irgendwie werden RedakteurInnen vorgeworfen, dass sie eine falsche Meinung hätten und nicht objektiv sind, was immer sehr geil ist bei CBD-Besprechungen.
Ich glaube, das ist so ein Ding, ne? Das ist auch die Skeptiker-Bubble und all sowas. So Objektivität ist ganz, ganz wichtig.
Ja, dass sich da Menschen auch für besser halten, als sie sind.
Mhm.
Das andere ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, wenn wir jetzt wieder die Internetgeschichten verlassen, aber auch so ein ähnlicher Menschenschlag. Ich schere jetzt mal viel über einen Kamm, aber das sind dann, glaube ich, auch oft Leute, die noch so richtig gern so ganz bösartigen Humor haben. Und das habe ich früher ja auch so mega witzig gefunden mit irgendwie, was ist schlimmer als drei Babys in einer Mülltonne, ein Baby in drei Mülltonnen und solche Witze. Ne?
Ich glaube, das ist einfach, wenn man 16 ist als Mann, oder?
Ja, habe ich jetzt auch länger nicht mehr unbedingt erlebt und ich glaube, dass es für heutige oder auf heutigen Veranstaltungen einfach auch nicht mehr so viel Applaus für so richtig fiesen, dunklen Humor, der auch noch am schlimmsten Fall gegen Minderheiten oder marginalisierte Gruppen geht.
Aber bitte erzähl jetzt keine Witze über marginalisierte Gruppen im Podcast.
Nein, das hatte ich überhaupt nicht vor. Ne? Also habe ich sicherlich früher gemacht, ne? Ich bin kein Engel und das war irgendwie, wie du sagtest, auch in Teenagerzeiten, war böser Humor auch ein Distinktionsmerkmal. Und ich glaube, da haben sich halt Metal-Fans und diese Art von Humor, nennen wir es jetzt mal, sehr viel getroffen, sehr viel überlappt. Und Anhänger von fiesen Witzen und bösartigem Humor in einer Szene, wo halt auch Gore-Texte und Splatter und Antichristen, alles noch weiter zelebriert wird, das ist jetzt auch kein Wunder.
Nee, klar, und ich meine, wenn du CD-Cover mit toten Babys drauf hast, dann ist auch logisch, dass du tote Babywitze machst, ne? Das geht ja Hand in Hand.
Ja. Ja, natürlich kann das auch Leuten aufstoßen, aber ich glaube, das ist was wenig SzenegängerInnen total übel aufstößt, weil das jetzt auch, ne? Ich meine, wenn ich mal zurückdenke über die letzten Veranstaltungen, ich habe mich jetzt auf dem letzten Konzert, auf dem wir waren, da bei der Ultima Ratio Tour mit Primordial und Paradise Lost, habe ich mich mit einem alten Bekannten, den ich lange nicht gesehen hatte, über vegan kochen und wie man mit Querdenker-KollegInnen umgeht und wie man sich davor schützt und so. Es war, ne, ewig nicht gesehen. Ich hätte keine Ahnung, wie der jetzt heutzutage drauf ist.
Ja.
Und auch das bleibt Anekdote. Aber es war nicht irgendwie, wir überbieten uns in schwarzhumorigen Witzen.
Ja, das musste ich eben auch dran denken, dass man da über vegane Rezepte geredet hat und nicht tote Babywitze gemacht hat. Mhm. Vermutlich liegt das auch einfach am Erwachsenwerden oder am Ältersein so, ne?
Also, ja, absolut.
Ja. Da sind bei den, oh Gott, ich möchte jetzt nicht die Podcast-Folge sein, wo ich jetzt 10-mal hintereinander tote Babys sage. Aber ich finde, von da aus ist der Übergang tatsächlich nochmal zu diesem Thema, wie böse ist Metal, böse in Anführungsstrichen, Thema Provokation und wie das eben auf die Leute dahinter abstrahlt, ganz passend.
Also auf jeden Fall so böse, dass man Nutella mit dem Löffel isst, wie in dem Knorkator-Song.
Oh Gott, den kenne ich ja auch noch, ja.
Ja.
Wie willst du Nutella denn sonst essen, außer mit Ja, stimmt, mit dem Messer eigentlich.
Ja, eigentlich mit dem Messer und dann aufs Brot streichen und nicht mit dem Löffel aus dem Glas löffeln. Das ist böse. Gemacht? Nein, ach
ich. Ich habe das mal gemacht als Teenager, als ich gestörte Körperbildsachen hatte, bin ich in den Keller gegangen und habe da Nutella gelöffelt.
Okay, ja, dann bist du die Bösere von uns beiden, ja, auf jeden Fall.
War ich doch sowieso schon immer.
Absolut, genau.
Genau. Warte kurz, jetzt muss ich einmal nachdenken.
Ich kann dir mal die Frage stellen einfach. Hast du denn, abseits davon, dass du Nutella aus dem Keller gelöffelt hast, aus dem Glas gelöffelt hast?
Nicht aus dem Keller, also nicht der ganze Keller war voller Nutella, sondern das Glas
schon. Ja, und das war jetzt auch nicht unbedingt Ausdruck deiner Metallerin-Identität.
Nee, da habe ich zwar schon Metal gehört, aber das...
Hast du mit deiner Metallerin-Identität denn mal irgendwo Probleme bekommen, wirklich provoziert und Leute haben gedacht, oh... Das ist ja eine krasse Person, vor der habe ich Angst oder Respekt.
Dazu habe ich zwei Geschichten. Die eine ist richtig peinlich. Da war ich auch Anfang 20 und hatte ein Praktikum in einer eher konservativen Umgebung. Da hatte ich zwar keine Band-Shirts an, aber ich weiß, dass ich richtig doof angeguckt wurde, als ich mal mit so geringelten Emo-Socken und Rangers da aufgelatscht bin und dann mit wichtigen Leuten zum Essen musste. Das war mir sehr unangenehm. Es war mir währenddessen dann auch echt unangenehm. Ich habe danach mir eine normale Hose und Turnschuhe gekauft, um nicht mehr so subkulturell auszusehen. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Und das andere ist, das ist auch noch länger her, dass man so mit damals einem guten Freund und einer damaligen Freundin, wir so über eine Fußgängerzone in einer deutschen Provinzhauptstadt gegangen sind und sich eine Frau vor uns bekreuzigt hat und wir uns sehr gefreut haben, dass wir so böse sind.
Das hattest du, glaube ich, auch schon mal in der ersten Folge erzählt.
Vermutlich,
genau.
Ja.
Also
genau.
Wirklich wahnsinnig gute Geschichte.
Ja, aber so, ansonsten, oh Gott. Ich meine, es ist jetzt auch schon echt lange her, die Zeiten, wo ich mit Full-on-Metal-Montur durchs Alltagsleben gegangen bin, deswegen...
Pff, ja, und gerade im Berufsleben trägt man es ja einfach auch nicht mehr so super vor sich spazieren, nee. Oder wir beide zumindest nicht.
Da habe ich immer nur gute Erlebnisse gehabt. Also eigentlich immer dann, wenn ich erwähnt habe, dass ich Metal höre im Berufsleben, fanden Leute, oh, wie toll, du musst mal mit dem und dem oder der und der reden. Die hören auch Metal. So habe ich tatsächlich auch in meiner alten Firma richtig, richtig gute Freundinnen kennengelernt. Einfach nur über dieses, oh, du hörst auch Metal.
Ja.
Und das war schon zu einer Zeit, wo ich auch nicht mehr mit Nieten durch die Gegend gelaufen bin.
So haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, zum Beispiel wir auch mit, hörst du eigentlich auch Metal? So?
Ja.
Ja. Und auch jetzt, dann ich habe vor einer Weile Firma gewechselt, auch da waren das, als ich nochmal so erzählt habe, irgendwie, was ich für Musik höre, einfach immer nur positive Signale. Mhm. Heutzutage ist Metal hören, glaube ich, auch wirklich eher ein positives Distinktionsmerkmal.
Ja.
Ich habe aber noch eine dritte gute Geschichte und danach musst du aber auch Anekdoten erzählen.
Ja.
Nämlich mit dieser Provokation, dass ich als Teenager, wenn ich versucht habe, möglichst böse zu provozieren, dass das bei meiner Mutter nie funktioniert hat, weil meine Mutter die Texte immer ganz schlecht gehört hat und immer nicht gemerkt hat, dass da viel von Satan gesungen wurde und sie meistens auch die bösen Klamotten immer gar nicht schlimm fand. Sie fand nur manchmal, glaube ich, Totenköpfe auf irgendwelchen von diesen so Maiden-Flaggen oder irgendwas, was ich in dem Zimmer hängen hatte. Das fand sie schwierig, aber ansonsten hat das leider nie so gut funktioniert. Das fand ich sehr enttäuschend.
Ja, das kann ich teilen. Ich habe das auch versucht. Ich hatte mir extra auch mal irgendwann ein Belfigur-T-Shirt, wo drauf gebumst wurde, gekauft. Dieses mit Lucifer Incestus, glaube ich, war das. Und wo dann der Teufel eine Nonne von hinten nimmt und all sowas. Das war auch das Schlimmste von meinen T-Shirts im Sinne
von...
Wie
alt warst du da?
Ja, keine Ahnung, 17. So, ich habe es auch zunächst in, ich glaube, das schließt den Kreis ganz gut schon mal, ich habe es irgendwie nur in L geliefert bekommen und dadurch, dass ich jetzt weder besonders groß noch besonders breit bin, saß das nicht gut und ich war damit keine sonderlich schreckenerregende Gestalt, war ich nie gewesen.
Und was hat deine Mutter dazu gesagt?
Ich glaube, die hat da auch eher nur durchgeguckt. Also mit Metal meine Eltern zu provozieren, hat nicht funktioniert. Es hat so oder so nicht funktioniert, meine Eltern zu provozieren. Weiß ich nicht, dafür waren sie, glaube ich, auch schon zu alt, zu viel gesehen oder zu desinteressiert.
Da hättest du richtig hochwürfeln müssen.
Ja, eine unangenehme Situation, aber die war, glaube ich, mehr mir unangenehm. Ich hatte mal einen Job, wo ich aus dem Urlaub kam und im Metal-T-Shirt ins Büro kam und dann hieß es, ja, hier übrigens um 11 Uhr kommt Kundin XY und du bist dabei. Und da dachte ich mir so, ey, ihr hättet mir vielleicht irgendwie vorab Bescheid geben können, dass ich einen Kundentermin habe, dann hätte ich mir was anderes angezogen, das wäre irgendwie ganz nett gewesen. Ich sage jetzt auch nicht, seitdem trage ich keine Metal-Shirts mehr im Büro oder so, aber trotzdem natürlich irgendwie immer auf potenziell Termine, wo man vorzeigbar sein sollte, vorbereitet zu sein, war eine kleine Lektion dann davon. Und hat auch niemand was gesagt, aber es war ohnehin ein scheiß Job.
Mm.
Und sonst, nee, sonst kann ich nicht sagen, dass ich mal irgendwo damit groß angeeckt wäre. Ich erinnere mich, dass eine von zwei Situationen, wo ich mal eine gezogen bekommen habe, war auf einem Szene-Event.
Okay.
Ja, das hatte natürlich auch was mit einer Frau zu tun, mit meiner besten Freundin, die da war. Und irgendwie standen, wie das dann leider irgendwie oft so ist, wenn wenig Frauen da sind, irgendwie viele Männer auch gebündelt um die herum. Und irgendjemand drängte sich da so rein und ich habe irgendeinen blöden Spruch gemacht. Und dann hat er mir eine gezogen.
Oh, so viel zum Thema, so nett ist die Metal-Szene.
Ja, das war natürlich irgendwie auch ein Vorkommnis in 20 Jahren. Und ja, im Fußballzusammenhang ist das in kürzerer Zeit mal passiert. Aber ja, anyway, das war halt auch irgendwie ein besoffener Typ, der schlechtes Verhalten hat. Mhm. Und ansonsten, ne, ich meine, das ist tatsächlich auch was, wo erlebt man physische Gewalt im Metal-Zusammenhang?
Ja.
Wo erlebt man mal eine Schlägerei?
Das stimmt.
Ne, das habe ich nie erlebt, wirklich, dass jemand mal jemand ein Ding gezogen hat, dass sich mal Leute so ein bisschen laut zueinander werden oder so. Aber das ist zum Beispiel was, da ist im Fußball so viel mehr Aggression, weil das natürlich auch immer dieses Wir gegen die ist.
Ja, das muss ich auch sagen, das hat mich beim Fußball, ich meine, ich bin ja auch erst in meinen frühen 30ern zum Fußball gekommen, mich richtig erschrocken, als ich das erste Mal erlebt habe, wie da jemand einfach einen wirklich richtig, richtig aggro angebrüllt hat und irgendwie quasi Gewalt angedroht hat. Das habe ich vorher auf großen Events, auf Konzerten halt nie erlebt.
Mhm.
Und das einzige Mal, dass ich eine richtige Schlägerei gesehen habe, war in England halt in der Kneipe und das war kein Metal-Konzert.
Nee, genau. Und also diese Abwesenheit von physischer Gewalt in der Szene, die fällt einem ja gar nicht so auf. Ne? Aber wenn man sich wirklich nochmal vor Augen hält, da kommen auf einem Festival mehrere 10.000 Leute und du machst das über 20 Jahre jedes Jahr und du siehst nie eine fucking Schlägerei, dann spricht das schon auch ein bisschen für eine gewisse Kultiviertheit dieser Szene.
Ja,
tut mir leid.
Man ist jetzt halt auch nicht 20 Jahre jedes Jahr auf einem, keine Ahnung, auf der Fusion oder auf einem Hip-Hop-Festival oder auf einem Punk-Festival, ne?
Natürlich, das verengt den Blick ganz klar.
Ich glaube, dass Menschen, die irgendwo hinkommen zum Festival, weil sie da Musik hören wollen, dass die jetzt nicht unbedingt auf schlägermäßig drauf sind oder dass sie sich prügeln wollen. Weil Metal, das ist ja immer diese allgemeine These, ist natürlich so, die Musik ist brutal und darüber reagieren sich Leute ab, also diese ganze Katharsis-Argumentation.
Genau.
So, dass die Musik die Leute nicht aufheizt, sondern sie eher locker macht und abreagiert und dass man ja quasi gewalttätig tanzt mit Headbanging und Moshpits und Wall of Death, dass das ja auch Sachen sind, die dann natürlich, wo du was rauslassen kannst.
Genau, wir haben in der Vorbereitung auch nochmal so ein 10-minütiges Feature von der Deutschen Welle gesehen, was auch nochmal die Frage, sind Metal-Fans tatsächlich irgendwie böse oder nett? Oder warum sind sie nett eigentlich eher der
sind
auf den Grund geht?
Metal-Fans böse oder nett? Das ist so die geilste These. Oder? Die
ja,
Frage,
ich habe das jetzt sehr
nein,
vereinfacht.
Okay.
Wir packen die natürlich genau wie die Steuerung F-Doku in die Shownotes. Yeah. Aber da ging es auch genau darum, was du sagst, dass zumindest das eine Vermutung ist, teilweise auch von PsychologInnen, die sich damit wirklich ein bisschen mehr befassen, mit der kathartischen Musik, mit Triebabfuhr über nicht nur, dass es jetzt irgendwie Gewalt da drin vorkommen mag, sondern einfach, dass sie so kraftvoll ist, dass sie laut ist. Und das ist auch nicht ausschließlich was, was ich auf Metal anbringen lässt, denn Leute, die viel Musik hören und viel darüber Emotionen kanalisieren, sind wahrscheinlich per se ausgeglichener.
Ja,
ich glaube, es gibt wenig Musik, die dich aggressiv macht.
Ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch so ein schöner, langsamer Bogen zum Schluss. Ne? Dann kommen wir ja auch fast, also diese Studien, auch der Witz vorhin mit, ja, Metal-Fans leben länger, haben bessere Zähne und
auch schließen früher Bausparverträge ab.
Genau, fahren vorsichtige Autos, haben weniger Unfälle.
Ja.
Jetzt habe ich leider mein seriöses Faden verloren. Aber
wollen wir noch über Killerspiele sprechen?
Das machen wir in einer anderen Folge. Sprechen unbedingt nochmal über Metal- und Computerspiele.
Ja, dazu vielleicht auch schon mal ein Aufruf. Wer gerne Killerspiele spielt.
Nein, also so weit hören eh nur noch irgendwie 60% aller Zuhörer.
Ja, aber wir haben noch einen Punkt, glaube ich, ne?
Also irgendwann machen wir eine Folge über Metal- und Computerspiele. Wenn ihr Entwickler oder Entwicklerinnen oder irgendwie in der Spielebranche tätig seid und Bock auf Metal habt, schreibt uns gerne an. Wir würden super gerne mit so jemandem sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte für ein andern Mal. Vielleicht kann man allerhöchstens sagen, dass sowohl Metal als auch Gaming eine ähnliche Entwicklung von der Subkultur in den Mainstream gemacht haben.
Hm. Und beide auch immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt waren, dass sie Menschen aufputschen, anheizen, aggressiv machen und in Amokläufe führen.
Ja. Aber eigentlich wollte ich zu den Studien noch was sagen, dass eben Metal-Fans ausgeglichene, motivierte Menschen sind über die Musik, dass das da natürlich einfach alles zu diesem Katharsis-Ding, dass das natürlich zusammenführt so und ja.
Ja, was noch ganz putzig in dem Zusammenhang ist, wann immer man sich dieser Frage versucht, aus einer äußeren Perspektive anzunähern, wie sind denn jetzt wirklich MetallerInnen drauf, ohne dass man als MetallerInnen selbst diese Frage stellt, dann landet man ja ganz schnell auch bei diesen putzigen Lokaljournalismus-Artikeln, sei das jetzt aus dem Kreis Steinburg, wenn jedes Jahr über Wacken berichtet wird, mittlerweile ja nicht mehr so, weil sie sich dran gewöhnt haben, aber immer wieder auch so dieser Tenor, die sehen ganz böse aus, aber die sind ja eigentlich ganz nett.
Ja, Bilderstrecken. Hier sind Rolf und Gisela aus Oberfranken mit ihrem Cannibal Corpse T-Shirts und ihrem aufblasbaren Einhorn. Guck mal, wie viel Spaß die haben. So.
Mhm.
Ja. Nee, aber stimmt, das ist, finde ich, der Ort, wo dieses Bild der Metal-Szene als böse aussehende, aber super liebe Menschen, die super nett sind, am stärksten transportiert wird, glaube ich. Der Lokaljournalismus rund um Festivals.
Mhm. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich was, dass die Szene ja mittlerweile, und vielleicht war sie es nie, gegenüber JournalistInnen, die über ein Festival ziehen und Leute interviewen, die finden ja immer Gesprächspartner.
Ja.
Die Szene ist ja nicht verschlossen.
Das stimmt.
Und ist auch bereitwillig, halt Innenansichten zu geben. Und auch das wieder eher ein größerer Unterschied zu Fußballsubkultur, wo viel eher irgendwie so, oh, nee, pass auf, was du sagst, sonst verrätst du interner aus der Gruppe oder sowas. Und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Jetzt natürlich irgendwelche besoffenen Paulis irgendwie im Millantor kriegst du auch interviewt und die grölen besoffen in die Kamera und sowas alles, ne? Aber wenn wir jetzt wirklich in eine dezidierte Subkultur reingehen.
Ich glaube, diese Lokaljournalismusgeschichten und die freundlichen Waldschrate. Ich glaube, dass wenn man nochmal zum Anfang zurückkommt, zur Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung und wie böse, arschig und wie nett sind die Leute. Ist es so, Metaller sind auf jeden Fall viel, viel netter, als sie aussehen.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall wahr, ne? Dieses, dass die Provokation, die in die Optik gelegt wird und der Musik, dass dem entgegen einfach gechillte, nette Menschen entgegenstehen.
Ja.
Dass aber die Metal-Szene an sich nicht netter oder unnetter ist als der Mainstream, dass es halt überall Arschlöcher gibt.
Da würde ich tatsächlich einfach ein bisschen widersprechen, aber agree to disagree. Ich glaube schon daran, dass du als szeneangehörige Person in der Szene einfach auf mehr Solidarität, ein bisschen mehr Solidarität, ein bisschen mehr Freundlichkeit, ein bisschen mehr Support und weniger ausgesetzt gegenüber Scheiße bist, als wenn du dich nicht in dieser Szene bewegst, sondern irgendwie nur in nicht subkulturellen Kreisen. Und ich glaube, man könnte es am ehesten halt mit anderen Subkulturen vielleicht nochmal vergleichen. Und das ist super schwierig. Daran sind auch die STRG-F-Leute jetzt gescheitert, beziehungsweise haben es auch nicht direkt versucht, weil das einfach müßig ist und Äpfel mit Birnen. Aber natürlich ist Subkultur und Szenezugehörigkeit ein verbindendes Element, was dir auf jeden Fall ein komfortables Gefühl verpasst, wenn du mal drin bist.
Ja, du magst immer Leute, die dir ähnlicher sind und es ist schwieriger, Leute zu mögen oder nett zu Leuten zu sein, die weiter weg voneinander sind. Das ist ja eine soziologische Konstante.
Das denke ich auch, ja.
Aber grundsätzlich, ja, du hast ein positiveres Menschenbild als ich und das ist auch okay.
Ja.
Ja, grundsätzlich freue ich mich trotzdem aufs nächste Konzert oder Metal-Event. Und ich muss auch sagen, das letzte Konzert, auf dem wir waren, das war ja Primordial in Paradise Lost, hat einen enorm hohen Männer- und einen sehr niedrigen Frauenanteil. Das ist mir schon aufgefallen. Von der Stimmung war es aber trotzdem super piesig und so wie immer, ne? Und einfach so das Typische, ich bin im Taxi hingefahren, als elitäre Frau hier. Nein, ich bin dann so angekommen und du warst ja schon da und ich habe mich einfach gefreut, oh, hier sind die ganzen Leute in Schwarz, ich bin auf dem Konzert und fühle mich angekommen und aufgehoben. So.
Ja, und natürlich waren auch Leute dabei, die man kennt, wenn man es in seiner Heimatstadt macht und dann begrüßt man sich und wenn es auch nur so locker vom Sehen ist, ach, du auch hier, hi, wie geht's und so. Und das ist egal, ob das die Metal-Subkultur ist, der Fußballverein oder der Kleintierzüchterverein, das sind einfach Bekannte.
Ja, das ist ja so, wie Szene funktioniert.
Genau.
So,
ja. Gut, ich glaube, wir haben den Bogen geschlagen. Wie angekündigt, werden wir der Sache niemals ganz gerecht werden können, um uns mal klein zu machen. Du liebst das sehr, wenn wir uns klein machen. Aber ich bin klein genug, ich darf das.
Fazit dieser Folge, Justus ist klein. Einordnung, so klein ist er nicht. Er ist kein Hobbit. Du bist, glaube ich, noch durchschnittsgroß.
Wenn andere Leute nicht unhöflich zu mir sind, dann bin ich es halt selber. So, in diesem Sinne.
Ja,
also, Martina kann das auch mal, ja. Aber
was? Nein, habe ich gar nicht gesagt. Ich wollte eigentlich nur irgendwie diplomatisch zum Ende leiten und bin froh, dass wir doch einen relativ harten Tobak hier hoffentlich einigermaßen differenziert behandelt haben.
Ja, in diesem Sinne möchten wir natürlich nochmal den Appell aussprechen. Liebe Hörende, seid Metal-Fans, seid nett zueinander und seid auch nett zu Nicht-Metal-Fans und gerade zu jungen Leuten, die sich dafür interessieren und vielleicht noch nicht so tief drin stecken in dem Kram. Aber das wissen wir, seid ihr sowieso, weil ihr nette Menschen seid, weil ihr uns hört.
Ja, Leute, die scheiße zu Menschen sind, hören unseren Podcast bitte nicht.
Genau, und halten wir unsere Szene sauber. Leute, die scheiße sind, haben keinen Platz da drin, okay?
Amen.
In dem Sinne, macht es gut. Wir hören uns dann im Dezember wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Euer Blech-Podcast.
Tschüss.